Walk in. Ich möchte euch bitten, mit mir zusammen einmal aufzuschlagen, 2. Korinther. 2. Korinther, Kapitel 4. Und in Vers 6. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten. Er ist es, der in unserem Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Ich möchte heute Morgen sprechen über die Gemeinde als den Ort, wo wir Raum machen für uns und für andere, für die Erkenntnis Gottes. Die Gemeinde ist ein geistlicher Raum, sagt ich schon. Gestern, die Gemeinde ist kein Gebäude, ist kein Haus, kein Saal, sondern die Gemeinde besteht aus Menschen, die fest zusammengefügt sind. Ja, wie eine Mauer, fest zusammengefügt, und da ist man eingebunden und verbunden, und da hat man Menschen neben sich und unter sich und über sich, und man ist irgendwie in einem Verbund. Und das Ziel der Gemeinde ist, dass Gott kommen kann, dass er wohnen kann, dass er sich offenbaren kann, dass er sich zeigen kann. Und durch seine Gegenwart und durch sein Licht Menschen einfach aus der Finsternis, aus Gebundenheit, aus Fehlprägungen, aus dem System dieser Welt herauszulösen. Es geschieht durch ein übernatürliches Wirken Gottes in unserem Herzen. Und wir sehen hier in dieser Schriftstelle, Erkenntnis Gottes ist eine Realität im Herzen. Wenn wir das Wort Erkenntnis benutzen, oftmals wir denken an unseren Verstand und wir erkennen Zusammenhänge und verstehen irgendwas, das hat was mit Logik und mit Einsichten zu tun. Aber das Wort Gottes, wenn das dieses Wort Erkenntnis benutzt, ist es nicht etwas, was sich auf deiner Verstandesebene abspielt oder nur zu einem ganz geringen Teil, aber vor allen Dingen in deinem Herzen. Gott wird mit dem Herzen erkannt. Gott kann nur mit dem Herzen erkannt werden. Deswegen ist es möglich, dass Menschen jahrzehntelang über die Bibel sprechen, aber Gott nicht kennen. Das ist tatsächlich möglich. So, die Erkenntnis Gottes kommt immer aus einer Erfahrung, aus einer Begegnung, aus etwas, was wir erlebt haben. Und nicht nur einmal, sondern immer wieder. Und das Maß der Klarheit, und das Maß, wie wir berührt und geprägt und überwältigt werden und staunen und Ehrfurcht haben, dieses Maß soll immer mehr zunehmen. Und die Gemeinde ist der Ort, wo der Himmel aufreißt, wo der Himmel aufgetan wird und wo Gott selbst herabkommt und wo Gott sich Menschen mitteilt. Erstmal seinem Volk, aber dann darüber hinaus, später will ich dann darüber sprechen, auch Menschen, die in völliger Finsternis sind, die ihn überhaupt nicht kennen. Die Gemeinde hat diesen Dienst, einen Durchbruch zu schaffen, den Himmel aufzumachen und das Licht Gottes scheinen zu lassen. Dieses Licht Gottes wird aufgehalten, wird behindert. Wir werden das noch sehen im Wort Gottes. Und die Gemeinde hat diese Aufgabe, diese Hindernisse zu überwältigen und Raum zu machen, dass Gott kommen kann. All das, was Gott tut, tut er, indem er sich selber offenbart, indem wir ihn sehen, indem wir ihn erkennen. Das ist der Grund, warum im Neuen Testament noch viel mehr als im Alten eine solche Betonung gelegt wird auf die Erkenntnis Gottes. Das ist, worum es geht, und alles hängt davon ab. Denkt einmal, Paulus, am Ende seines Dienstes, sein Herzenswunsch ist, ich möchte ihn erkennen. Da war sein Dienst schon vorbei. Und er ist immer noch dieses Brennen, diese Sehnsucht, dieses Verlangen, ich möchte ihn erkennen. durch hat er Gott erkannt, hat die Herrlichkeit Christi gesehen, aber er hat gleichzeitig gewusst, das ist nur ein Anfang. Und da ist so viel mehr. Und sein ganzes Leben lang hat er so gelebt, um diesen Hunger nach Gott zu behalten. Vor über 20 Jahren hat mir jemand eine Kassettenserie geschenkt, Cultivating Your Spiritual Hunger. Kultiviere deinen geistlichen Hunger. Der Titel hat mich absolut fasziniert. Ich habe nie etwas über geistlichen Hunger gehört und ich habe nie gewusst, dass ich verantwortet habe, meinen Hunger zu kultivieren oder dafür zu sorgen, dass überhaupt Hunger da ist. Und das war also, der ganze Titel hat mich so erstaunt und verwundert und gleichzeitig fasziniert. Ich konnte mir nichts darunter vorstellen. Was ist geistlicher Hunger und wie kann man den kultivieren und all diese Dinge. Und heute weiß ich, dass unser ganzer Fortschritt und die Vollendung der Gemeinde abhängt von diesem einen, dass wir ihn erkennen. Wir müssen Christus erkennen. Sag nicht, ja, ich bin bekehrt, ich habe schon Jesus erkannt, fertig. Ja. Bekehrung ist eine Tür, die aufgetan wird, oder der erste Schritt zu einer Reise, und das ist unser Leben lang, um ihn immer klarer zu sehen. Darum geht es. Darum geht es. Denke mal, Paulus. 3 Jahre war er in Ephesus und hat dort die Gemeinde gelehrt. Ununterbrochen hat er sie gelehrt. Ja. Und was muss das für ein Ereignis gewesen sein? Stell dir vor, wir wären da gewesen, Ephesus. Paulus, dieser gewaltige Mann Gottes, dieser geistliche Gigant, ja. Er hat gesprochen dort über die Erlösung, über das Kreuz, über das Wesen Christi, ja. Über das Herz Gottes. Ja. 3 Jahre lang, was für eine Bibelschule wäre das gewesen. Ja. Und dann reist er weiter und später schreibt er dann aus dem Gefängnis, ja, und er sagt, ich bete ununterbrochen für euch. Ich höre gar nicht auf zu beten. Ich bete immer wieder für euch. Und was betet er? Und dieses Gebet, Epheser 1, 15 bis 23, ist eine der wichtigsten Passagen im Neuen Testament, was Wachstum und Veränderung angeht. Er betet, Gott möge euch, wie ihr gelehrt habt, 3 Jahre, den Geist der Weisheit und der Offenbarung geben, zur Erkenntnis seiner selbst. Er hat sie 3 Jahre gelehrt und sagte, ich will nur eins, dass ihr Gott erkennt. Siehst du? Dass es mehr braucht als nur vollmächtige, gesalbte Lehre. Und selbst wenn sie vom Paulus kommt, das reicht nicht aus. Es muss zu der Lehre ein Wirken des Heiligen Geistes nach der Lehre kommen, um das, was gelehrt wurde, was bejaht wurde, was aufgenommen wurde, was angenommen wurde, zu einer Substanz werden zu lassen, zu einer inneren Erfahrung, zu einer inneren Klarheit, zu einer Schau des Herzens. Und er betet um den Dienst des Heiligen Geistes, den er hier nennt, den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Das ist eines der Hauptdienste des Heiligen Geistes. Jesus sagt, er wird kommen und er wird euch in alle Wahrheit führen. Und das ist zuallererst die Wahrheit über die Schönheit Gottes, über sein wunderbares Wesen. Und dann auch, das gehört zusammen, auch die Wahrheit über die Abgründe unseres Herzens. Das muss zusammenkommen. Beides müssen wir bekommen und das bewirkt, dass wir unser Vertrauen immer mehr auf die Gnade setzen. Und er betet, dass durch den Dienst des Heiligen Geistes die Augen des Herzens aufgetan werden. Was bedeutet, Augen des Herzens werden nicht durch Verkündigung aufgetan, sondern durch Fürbitte. Und Paulus glaubt, wenn er betet, kann dort etwas wirken an der ganzen Gemeinde. Ein Mann betet und die ganze Gemeinde kann in einem Prozess zunehmen und zunehmen und zunehmen, der absolut übernatürlich ist. Augen des Herzens. Wir haben ein Herz, das wisst ihr, und dieses Herz hat Augen. Dieses Herz hat auch Hände, um zu ergreifen. Aber es hat zunächst einmal Augen. Was wir nicht sehen, werden wir nicht ergreifen. Und diese Augen sind am Anfang verschlossen. Und die einzige Art und Weise, wie diese Augen aufgetan werden, ist durch Fürbitte. Und zwar spezifische Fürbitte, genau in dieser Weise, wie das dort geschrieben ist. Ja. Dies ist ein Gebet, inspiriert vom Heiligen Geist. Und das war eine Waffe in dem Dienst von Paulus. Paulus gründete seinen Dienst auf Verkündigung und Fürbitte für die, die er gelehrt hat. Auf zwei Säulen ruhte sein Dienst. Das ist der Grund, warum so viele Gemeinden wenig Fortschritte machen, weil sie denken, Verkündigung ist alles. Aber Fürbitte hält den Feind fern, das, was gesät wurde, zu rauben. Fürbitte macht das im Herzen lebendig, was schon empfangen worden ist. Wir können sagen, ja, das war biblisch, das war gut, hat mir irgendwie gut getan. Trotzdem muss noch mehr passieren im Herzen. Und es kommt durch Fürbitte. So, wenn wir begreifen, dieses Gebet war nicht irgendwie ein Hobby von Paulus, sondern es war etwas, worauf er sein Vertrauen gesetzt hat, um sein Ziel zu erreichen, die Gemeinde in die Reife zu bringen, die Gemeinde in die Fülle zu bringen, die Gemeinde in ihr Erbe zu bringen. Der Weg in unser Erbe ist die Erkenntnis Gottes. So war es bei Israel, weil sie Gott nicht erkannt haben, oder genauer gesagt, seine Wege nicht erkannt haben. Hebräer 13. Deswegen haben sie ihr Erbe verpasst. Deswegen kam die erste Generation, die herausgerettet wurde aus Ägypten, nicht hinein in das, was Gott gegeben hat. So, da ist ein zweifaches Werk. Heraus und hinein. Heraus aus dem System der Welt, was ein System der Täuschung, der Verblendung und der Lüge und der Dunkelheit und des Truges ist. Heraus aus dem System der Welt, hinein in das, was Gott für sie hat, das gelobte Land, ihr Erbe. Und sie haben den ersten Teil erlebt. Wir würden sagen, ja, die haben sich bekehrt. Aber für den zweiten Teil hineinzukommen in das, was Gott für sie hat, brauchte es wesentlich mehr Kooperation als für den ersten Teil. Und sie haben es verpasst. Sie haben einen gewaltigen ersten Teil von Gott erlebt, aber nicht das Ganze, nicht den zweiten Teil, den Gott für sie hatte. Und warum? Sie haben meine Wege nicht erkannt. Und die Wege Gottes, das ist nicht, was er tut, sondern warum er tut, was er tut. Das ist sein Herz, seine Motivation. Warum tut er, was er tut? Und Gottes Wege, Gottes Motivation, Gottes Absichten, Gottes Herz zu erkennen, ist der Schlüssel, um in unser Erbe hineinzukommen. Und wir sind, wenn wir uns vergleichen mit der Herrlichkeit in der Apostelgeschichte, wir sind weit, weit, weit weg von dem, was Gott eigentlich vorgesehen hat, oder? Dank sei Gott für was wir haben, aber gemessen an der Apostelgeschichte, das sind homöopathische Dosen, die wir im Moment hier haben. Spurenelemente. Weit weg von dieser Fülle, von dieser Kraft, von dieser Vollmacht, von dieser Fähigkeit, Christus wirklich den Menschen zu zeigen. Weit, weit, weit davon entfernt. Aber, wie ich gestern gesagt habe, wir sind in einem Prozess der Wiederherstellung und am Ende wird die Gemeinde in die Fülle kommen, wird in die Reife kommen und sie wird in aller Demut, in aller Wahrhaftigkeit sagen, da draußen, ihr lieben Leute, wenn ihr Christus sehen wollt, dann kommt zu uns und schaut uns an. Das wird die Gemeinde, das Bild Christi wird in der Gemeinde hell strahlen und die Welt wird Christus sehen durch die Gemeinde, bevor sie ihn dann buchstäblich sieht, wenn er vom Himmel herabkommt, für alle Menschen sichtbar und sein lautes Wehgeschrei gibt. Zuvor wird der Herr sich offenbaren der Welt durch die Gemeinde. Das ist der Plan Gottes und dahin geht die Reise. Und deswegen ist diese Geschichte, Gott zu erkennen und sehfähig zu werden, nicht eine kleine Sache am Rande, es ist das Zentrum. Wenn wir da Fortschritte machen, machen wir Fortschritte in Richtung unserer Berufung und wir machen Fortschritte der Welt, eine echte Chance zu geben, Gott zu erkennen. Wenn wir da stehen bleiben oder nicht interessiert sind, so wie Israel, ja, schau, lies die fünf Bücher Mose, nicht ein einziges Mal findest du ein Gebet. Herr, zeig uns deine Wege. Nicht ein einziges Mal. Mose hat gebetet, lass mich deine Wege erkennen, damit ich dich erkenne. So die Wege Gottes zu erkennen, seine Absichten, sein Herz zu erkennen, das heißt, ich erkenne ihn wirklich. Mose hat es gebetet und hat es bekommen. Israel hat es nicht gebetet und hat es nicht bekommen. Jakob sagt, ihr habt dich, weil ihr nicht bittet. Epheser 1, 15 bis 23 ist die wichtigste Passage im Neuen Testament für geistliche Durchbrüche. Ich weiß von einem wunderbaren Dienst, die ein Haus des Gebetes haben, die 1999 angefangen haben und seit über 10 Jahren rund um die Uhr beten. Seit 10 Jahren rund um die Uhr ist Gebet und Anbetung. Und es ist ein solcher Ort, eine solche Quelle von Offenbarung geworden. Und das strömt immer mehr in die ganze Welt. Und wenn du die Vorgeschichte siehst von diesem Haus des Gebetes, es ist absolut abenteuerlich, wie Gott dort gewirkt hat. Ein Prophet hat dort einen Komet angekündigt, von dem die Wissenschaftler nicht wussten, hat gesagt, an diesem und jedem Tag kommt der Komet. Und das ist das Zeichen, da beginnt dieses Werk. Und dieser Komet ist gekommen. So, das ist eine Prophetie, die ist schlecht manipulierbar. Manche Leute reden von Self-Fulfilling Prophecy oder sowas. Ja, also, wenn am nächsten Sonntag unser Bruder mit dem grünen T-Shirt kommt, dann sollt ihr wissen, es ist von Gott. Und ich rufe an, denkt, hat ein grünes T-Shirt. Ja, das ist Self-Fulfilling Prophecy. Ja. Aber ein Komet zu manipulieren, ist ziemlich schwierig. Stimmen wir damit überein? So, wenn du die Geschichte von diesem Werk liest, es stehen dir die Nackenhaare zu Berg. Wow, das ist Gott. Hier tut Gott etwas. Und ich beobachte diesen Dienst seit über 20 Jahren und ich sehe, wie es immer mehr einfach zu einem Ort wird der Offenbarung Gottes. Israel kannte die Taten Gottes, aber Mose kannte seine Wege. Sie waren nur an den Segnungen interessiert. Aber Mose schaute hinter die Segnung und sagt, was nützt mir die Segnung? Ich will wissen, wie ist mein Gott und warum tut er, was er tut. Und Israel, die einen zu kurzen Blick hatte, nur auf die Segnung geschaut hat, sind gestolpert über Gottes pädagogische Maßnahmen. Und sie haben Anstoß genommen. Sie konnten nicht verstehen, ja, Gott ist doch gut und das heißt doch, er gibt mir, was ich brauche. Ja? Und dann kamen sie in das bittere Wasser. Und sofort kamen die Rebellion und die Anklage und die Bitterkeit in ihrem Herzen hervor. Und sie klagten Gott an. Ja, wo sitzt die Güte Gottes? Es wäre besser für uns gewesen, wir wären in Ägypten gewesen. Was ist das? Totaler Stolz. Sie stellen sich über Gott. Sie sagen, Gott hat keine Ahnung. Wir wissen, was für uns am besten gewesen wäre. So, Gott hat uns einen Weg geführt, der nicht der beste Weg ist. Hätte er uns gefragt, wir hätten einen viel besseren Weg gehabt. Das ist die Anmaßung, der Stolz des menschlichen Herzens. Und da will Gott uns helfen und da will Gott uns herausfordern. Und deswegen gibt es Situationen, die nicht nach unserem Geschmack sind. Deswegen treffen wir auf Widerstände. Deswegen gibt es Enttäuschungen im Leben, damit wir in der Situation sagen können, Gott, meine normale Reaktion wäre jetzt zu fluchen, zu schimpfen, zu meckern, unzufrieden zu sein, dich anzuklagen. Aber ich demütige mich. Ich wähle, du bist Gott und du weißt, was du tust. Ich verstehe nicht, was du hier tust, aber ich gebe dir alle Ehre. Und ich glaube dir, dass auch dieses schlimme Ding, dieses Tal des Todes, durch das ich da durch muss, es wird mir zum Besten dienen. Nicht, weil ich mir das vorstellen kann, wie das funktioniert, sondern weil ich weiß, du bist Gott. Und du hast gesagt, alle Dinge müssen denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Und das sind nicht nur die schönen Dinge, das sind die schweren Dinge des Lebens. Aber wenn wir auf die Segnung schauen, dann sagen wir, ja, wo sind jetzt die Segnungen? Gott hat mich verlassen und die Güte Gottes ist nicht mehr da und das sollte die Güte sein. Und wir fangen an zu rebellieren. Aber Mose war von Anfang an. Mose kannte Gott. Mose vertraute ihm. Und er konnte weitergehen und weitersehen, weil er auf die Güte Gottes sein Vertrauen gesetzt hat. Und das hatte nichts mit dem zu tun, was im Moment passierte. So. Gottes Wege zu kennen, ist der Schlüssel, in das hineinzukommen, was Gott für uns hat. Und die Gemeinde wird wiederhergestellt werden. Am ersten Abend habe ich darüber gesprochen, oder nachmittags, oder was das war. Abends. Die Gemeinde wird herrlich werden. Das heißt, die Herrlichkeit wird wohnen in der Gemeinde. Und in einer solchen Fülle, in einem solchen Übermaß, dass es überschwappt in die Welt und die Welt das Licht sieht. Das wird passieren. Die Gemeinde ist der Schlüssel für die Welt, den Herrn zu erkennen. Aber es kann nur von uns fließen, was zunächst zu uns geflossen ist. Deswegen, in dem ersten Teil ist jetzt der Fokus, sind wir. Und dann im späteren Teil, dann will ich noch etwas über den Dienst aus der Gemeinde in die Welt sagen. Aber jetzt lass uns einmal anhand des Wortes Gottes einfach uns motivieren, dass wir begreifen, welche Schlüsselposition, welche Zentralstellung diese Erkenntnis Gottes einnimmt in der Schrift. Und wir verstehen, was wir brauchen, ist mehr von ihm zu sehen, mehr von ihm zu erleben, mehr von ihm zu genießen. Das ist, was wir brauchen. Und je klarer du motiviert bist und siehst, aha, da ist die Antwort für meine Situation, da ist die Antwort für Veränderung, umso mehr wirst du dich selber auf die Spur bringen und sagen, ich muss ihn finden, ich muss ihn suchen, ich muss dafür sorgen, dass die Augen meines Herzens aufgetan werden. Ich will ihn sehen. Darum geht es. Darum geht es. So, lass uns beginnen, einfach mal einige Dinge anzuschauen, die uns gegeben werden durch die Erkenntnis des Herrn. Zunächst einmal natürlich überhaupt, wie jemand sich bekehrt oder auch weiter dann später Hilfe von Gott erlebt. Gottes Wort sagt, dass er will, Gott will, 1. Timotheus 2, und er will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Hier ist eine von vielen, vielen Stellen, wo wir eine Aufzählung haben und wir denken, ja, Gott will hier zwei Dinge. Gott will Menschen helfen und Gott will, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber das Zweite ist die Erklärung, wie das Erste funktioniert. Die Hilfe Gottes kommt durch Erkenntnis der Wahrheit. Also Gott will nicht, dass uns geholfen wird, und unter anderem will er auch, dass wir die Wahrheit erkennen. Nein, uns wird geholfen, indem wir die Wahrheit erkennen. Das ist, was Jesus gesagt hat, wenn wir an seiner Rede bleiben, wenn sein Wort in uns lebt, heute Morgen in der Einleitung wurde davon gesprochen, wenn sein Wort in uns lebt, dann sind wir wirklich seine Jünger. Nicht alle Gläubige sind seine Jünger. Wir haben viele Menschen, die sind gläubig, aber sie sind nicht Jünger Jesu. Und durch den Dienst der Apostel, die ersten Gläubigen, wurden alle zu Jüngern gemacht. Und das müssen wir wieder haben. Die Gläubigen müssen wieder Jünger werden. Und ein wesentlicher Aspekt von Jüngerschaft ist dieses Leben im Worte Gottes. Und wenn wir an seiner Rede bleiben, dann sind wir in Wahrheit seine Jünger und wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Die Wahrheit wird uns frei machen. Wahrheit hat Kraft, frei zu machen. Und bitte noch einmal, es ist nicht die theologisch-akademische, anstudierte Wahrheit. Wir haben ein Buch gelesen und jetzt verstehen wir, was die Wahrheit ist. Es ist die Wahrheit, die aufleuchtet in unserem Herzen. Es ist die Wahrheit, die Gott scheinen lässt und wo wir etwas ganz Wesentliches sehen, was man nur mit der Hilfe Gottes sehen kann. Kommt ein Beispiel in den Sinn, dann versteht ihr vielleicht besser, was ich meine und wie das funktioniert. Wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Ich hatte ein ziemlich ausgewachsenes Problem mit Zorn. Recht ansehnlich. Also das war ein großes Problem. Und nicht nur ich hatte ein Problem, sondern darunter hat meine Familie gelitten. Wie man sich vorstellen kann, wenn man Vater ist und Ehemann und Kinder hat. Ja? Und ich hatte immer die Idee, das war so meine Theorie, ich nannte die Vulkantheorie, ja? Also wenn der Zorn in mir aufsteigt, das ist wie ein Vulkan. Da kann man nur zur Seite springen. Wer will einen Vulkan zähmen? Wer will einen Vulkan stoppen? Ja, also man muss nur zur Seite, damit man nicht noch irgendwie mitgerissen wird. Ja, es ist unmöglich, einen Vulkan zu bändigen. Das steigt auf und wenn es kommt, dann kann man nur sagen, rette sich, wer kann. Aber dann gibt es einen Ausbruch und wenn der fertig ist, okay, dann kommen wir so langsam wieder in normale Bereiche oder so, ja. So, das war meine Vulkantheorie, weil ich versucht habe, mit Willenskraft meinen Zorn zu bändigen, das hat nicht funktioniert, und so kam meine Vulkantheorie zustande. Das ist einfach zu mächtig, das ist in mir und das kommt einfach heraus und ich kann auch nichts dafür. Das sind die Gene oder das ist mein Opa oder irgendwie ist das mein Erbe und da kommt her und ich weiß, kann nichts dagegen machen. Ich fühlte mich hilflos gegen den Vulkan und damit dachte er auch, ich habe keine Verantwortung. Also wenn ich kämpfe und nicht schaffe, ja, okay, dann ist es halt so. Und dann führte Gott ein bestimmtes Ereignis. Ja, Gott kennt das Timing, Gott weiß, wie Dinge abzulaufen haben, damit wir was lernen. Ich weiß gar nicht mehr den Anlass, aber mitten in einem Vulkanausbruch in der Familie klingelt das Telefon. Und weil alle so eingeschüchtert waren, also ich selber musste noch ans Telefon gehen. Ich bin das Opfer, der Vulkan bricht los, ja, und keiner will das Telefon, jetzt muss ich noch ans Telefon gehen. Ja. Also ging ich ans Telefon und mein Chef war dran. Und dann habe ich ein Wunder erlebt. In einem Augenblick war der Vulkanausbruch zu Ende und ich war sowas von freundlich, sowas von devot und entgegenkommend und süß und konnte schlürfen wie alle anderen. Ich war selber überrascht. Ich war total erstaunt, wie eine solche Verwandlung möglich ist, im Bruchteil einer Sekunde. Ich weiß nicht mehr, was der Chef wollte, aber kurzes Gespräch, irgendwie, jawohl, alles klar, natürlich Chef, wie immer, klar, das geht in Ordnung, aufgelegt. Und als ich auflegte, das war noch die Zeit, wo man Hörer auf die Gabel legt, ja? Voriges Jahrhundert. Als ich auflegte, sprach eine Stimme in mir, kennst du das? In mir war einer, der hat geredet und hat mich was gefragt. Und hat mich gefragt, hast du was bemerkt? Ich sage, ja, ein Wunder ist passiert. Zum allerersten Mal ist der Vulkan mitten in seinem Ausbruch gestoppt. In einem Augenblick war es fertig. Und die Stimme fragte weiter, wieso hast du nicht in diesem Zorn, wo du ja so im Schwung warst, mit deinem Chef geredet? Und ohne zu überlegen, kam die Antwort, weil ich zu viel Respekt vor ihm habe. Und er sagt, genau das ist dein Problem. Wie, was, wie? Du hast keinen Respekt vor deiner Familie. Du hast keinen Respekt vor deiner Frau. Du denkst, sie haben das auszuhalten. Du denkst, du hast ein Recht, dich so zu benehmen. Und weil du denkst, du hast ein Recht, weil deine Haltung verkehrt ist, deswegen hast du keine Vollmacht, deinen Vulkan zu stoppen, weil du willst ihn gar nicht stoppen. Du denkst, das ist in Ordnung so. So darfst du dich benehmen. Kein Respekt vor deiner Frau. Das ist dein Problem. Das ist ein Beispiel für, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja? Das ist nichts theologisches, akademisches, Punkt 1, 2, 3, 4, sondern Offenbarung im Herzen. Auf einmal siehst du es und sagst, Schluck. Ja? Du siehst es auf einmal. Und das ist, worum es geht. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. So, Rettung und Hilfe durch die Erkenntnis Gottes. Nächster Punkt. Geistliches Wachstum. Geistliches Wachstum geschieht durch Licht, das scheint in unserem Herzen, durch Offenbarung. Geistliches Wachstum kommt nicht durch treues Absitzen von Gottesdiensten zustande. Deswegen können Menschen 40 Jahre in einer Gemeinde gehen und du siehst, es sind immer noch Babys im Glauben. Es sind immer noch welche, die kurz vor dem ersten Schritt stehen. Das Besuchen einer Gemeinde ist nicht die Garantie, dass wir wachsen, sondern dass wir uns ausstrecken und dass wir uns öffnen. Und dass wir rufen nach dem Heiligen Geist, der uns Offenbarung gibt. In Kolosser 1, Vers 9 ist es Teil, ein Ausschnitt, wiederum aus einem Gebet, was sehr viel Ähnlichkeit hat mit Epheser 1, 15 folgende. Dort heißt es, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Wir erkennen mehr von Gott und wir wachsen. Wachstum kommt zustande. Wachstum bedeutet nicht, dein Bibelwissen wird größer und du bist dann so eine wandelnde Konkordanz oder sowas. Schön, wenn du das sagst. Wunderbar. Ja? Aber verwechsel nicht Bibelwissen mit geistlichem Wachstum. Geistiges Wachstum ist, dass mehr die Demut, mehr die Barmherzigkeit, mehr die Güte, mehr die Klarheit, mehr die Reinheit, mehr die Kühnheit Christi in dir hervorkommt und für andere sichtbar wird. Geistiges Wachstum ist nicht eine unsichtbare Geschichte in deinem Herzen, die nur du kennst, aber niemand merkt, dass du wächst. Das gibt es nicht. Paulus sagt, lass deinen Fortschritt allen offenbar werden. Wenn die anderen deinen Fortschritt nicht sehen, ist er nicht da. Ganz einfach. Gut, ne? Egal, was du von dir denkst, wie du gewachsen bist in der Erkenntnis, in den Einsichten und Theorien, wenn die anderen nicht mehr von Jesus in dir sehen, dann ist es nicht da. Das ist Einbildung. Und manche sind in einer Fantasiebeziehung mit einem Hollywood-Jesus, der mit der Bibel nichts zu tun hat. Und wir brauchen Realität. Und wir wachsen durch die Erkenntnis Gottes. Das ist die Betonung. 2. Petrus, Kapitel 3. 2. Petrus. Kapitel 3. Vers 18. Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Wachst in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn. Wiederum eine solche Passage, wo wir denken, hier ist eine Aufzählung, also wir sollen wachsen in 2 Dingen. Wir sollen wachsen in der Gnade und wir sollen wachsen in der Erkenntnis Gottes. Aber es ist etwas anderes gemeint. Lass uns einmal zum Anfang dieses Briefes gehen. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 2. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Also hier steht, wie Gnade wächst. Wie Gnade in unserem Leben wächst. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesus unseres Herrn. Wenn wir mehr von ihm sehen, kommt mehr von Gnade in unser Leben. Gnade heißt, wir werden befähigt, bevollmächtigt, etwas zu tun, was wir aus uns heraus nicht tun können. Viele denken bei Gnade nur an die Gnade der Vergebung. Das ist ein kleiner Anteil der Gnade Gottes. Der viel, viel größere Anteil der Gnade Gottes ist, Gnade ist göttliche Befähigung. Gnade ist göttliche Kraftausstattung, zu tun, was der Wille Gottes ist. Das ist Gnade. Und diese Gnade nimmt zu durch Erkenntnis des Herrn. So, denkt dran, ich bin dabei, euch Hunger zu machen und euch Motivation oder Wegzehrung zu geben für diesen Marsch, Netzkabel anschließen oder andere Stromquelle suchen. Moment, denkt einmal nach über diesen wichtigen Satz. Okay, danke schön. So, habt ihr nachgedacht? Du warst beschäftigt, aber die anderen.
Nein, ich habe nachgedacht.
Wir wollen hier Argumente sammeln aus der Schrift, warum wir mit mehr Entschiedenheit trachten nach der Erkenntnis Gottes. Das ist, was wir im Moment tun. Wir schauen uns Bereiche an. Was bringt mir die Erkenntnis Gottes? Rettung und Hilfe, Wachstum. Ja. Philemon 1, Vers 6. Die Gemeinschaft unseres Glaubens wird wirksam in der Erkenntnis all des Guten, das uns im Hinblick auf Christus ist. Also all das Gute, was uns schon gegeben wurde, was uns gehört, müssen wir erkennen. Und wenn wir es erkennen, wird unser Glaube wirksamer. Das ist, was wir brauchen. Unser Glaube wird kräftiger, wird wirksamer, wenn wir erkennen, was uns gegeben ist. Und natürlich der wichtigste Schatz, der uns gegeben ist, ist das Privileg, mit dem Ewigen, dem Allmächtigen Gemeinschaft zu haben, sein Freund zu sein, ihn zu kennen, ihn zu sehen, ihn zu bewundern, ihn zu lieben. Das ist der größte Schatz. Heil und Befreiung, Wohlstand, das sind Krümel im Vergleich zu dem Zentrum. Ja. Er ist dein Erbe. Oder Gott sagt, ich bin dein Erbteil zu Abraham. Ja. Nicht das Land, das er bekommen soll. Das ist nicht das Wesentliche, sondern Gott selbst, seine Gegenwart. Das ist das Allerkostbarste. Okay, gehen wir weiter. Nächster wichtiger Punkt. Reinigung und Willigkeit zum Gehorsam. Zwei wichtige Dinge, die wir brauchen für unser Leben. Reinigung. Und Petrus, 2. Petrus 2, Vers 20 spricht von den Befleckungen der Welt. Wenn wir durch diese Welt gehen und Dingen Raum geben, Dinge auf uns wirken lassen, Filme, Videoclips, Musik von Dämonen oder verschiedene Dinge, dann hat das eine Wirkung auf uns, es befleckt uns. Und ich habe viele, viele, viele Seminare und Konferenzen mit jungen Leuten gehabt und habe gesagt, Leute, ihr könnt nicht bleiben brennen, während ihr gleichzeitig euch von Dämonen unterhalten lasst. Es ist nicht möglich. Paulus sagt, ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft mit den Dämonen habt. Wir können nicht die finstersten und bösesten und schwärzesten und schmutzigsten Filme, die Hollywood ausspuckt, anschauen, nur weil wir sind ja cool. Das kann nicht funktionieren. Ich habe noch niemanden gesehen, der über längere Zeit als ein paar Monate sein Feuer behalten kann. Das gibt es nicht. Das ist eine Illusion. Und wie viele Diskussionen habe ich gehabt mit jungen Leuten, um zu sagen, du, vielleicht du bist ein alter, rückständiger Opa und du verstehst das nicht, aber wir sind modern und aufgeklärt und uns macht das nichts, diese Dinge anzuschauen. Das ist wie das kleine Kind, die Mutter sagt, fass die Herdplatte nicht an. Ach Mami, was du immer hast, das macht mir nichts, die anzufassen. Ja, bis es anfasst. Und dann weiß es, Mami hat doch mehr gewusst. Wir können nicht uns öffnen für diese Unterhaltung, für diesen Dreck der Welt und eine heilige Leidenschaft für Jesus bekommen oder behalten. Das ist nicht möglich. Paulus sagt es ganz klar, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Was ein Mensch sät, wird er ernten. Wenn deine Gier nach den Dingen der Welt ist, Bilder, Musik, Unterhaltungen, schmutzige Worte, was auch immer. Wenn deine Gier nach diesen Dingen ist, du wirst die Flamme auf dem Altar deines Herzens verlieren. Du wirst. Glaub es mir. Ich weiß es aus eigener Erfahrung und ich weiß es aus dem Leben von vielen, vielen Menschen. Und dahinter ist immer, ach du, komm. Es ist alles nicht so ernst. Und wir sind ja frei und Christus hat uns frei gemacht. Und was da alles für fromme Argumente kam. Aber die Welt befleckt uns. Da ist etwas in uns, das hat ein Verlangen danach, in den Dingen der Welt sich zu sühlen, wie die Sau in der Dreckpfütze. Da ist etwas in uns, das liebt, das Schmutz anzuschauen. Das Fleisch sagt, wenn ich es für dich selber tun darf, wenigstens wollen wir es uns anschauen, wie es die anderen machen. Das ist, was das Fleisch sagt. Und das nennt man zügellosen Film- und Fernsehkonsum. Da ist etwas in dir und in mir, das liebt es, Schmutz anzuschauen. Und damit müssen wir rechnen. Und die Gnade ist uns gegeben, um zu diesen Begierden Nein zu sagen. Dazu ist die Gnade uns gegeben. Wir lernen, Nein zu sagen. Wir lernen, die Tür zuzumachen. Wir sagen, wir haben es viele Male gemacht. Wir wissen, was für ein Jammerteil danach kommt. Und wie schnell wir unseren Eifer verlieren. Und wie viel wir dann wieder investieren müssen im Wort und im Fasten, um wieder in das Feuer zu kommen. Ja, wir verlieren es in einem Augenblick. Aber es zurückzubekommen, kostet dich Monate. und du sagst, ich hab's zu oft erlebt, ich weiß, was kommen wird, wenn ich es wieder mache, jetzt ist fertig, es ist genug. Ich sage nein. Eine Gnade ist dir gegeben und du lernst sie zu nutzen, nein zu sagen. Und den Befleckungen der Welt entrinnen wir, so sagt es Petrus, durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wenn wir seine Reinheit, seine Schönheit sehen, dann wissen wir, wir können uns nicht die gleichen Filme anschauen, die unsere ungläubigen Nachbarn oder Freunde oder Arbeitskollegen anschauen. Wir können das nicht. Es ist nicht, weil wir eng sind, weil wir gesetzlich sind oder weil wir irgendwie komisch sind, sondern da ist eine Flamme zu bewahren auf dem Altar unseres Herzens. Und wir haben Verantwortung für diese Flamme. Und wir wissen, diese Flamme wird ausgehen und nur noch qualmen und stinken, wenn wir uns diesem Geist der Welt öffnen. Und deswegen sagen wir nein. Es ist zu kostbar, was Gott in uns hineingelegt hat. Es ist zu wertvoll. Es ist zu wichtig. Wir werden es behalten. Den Befleckungen der Welt entfliehen durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes. Jesaja 9. Hier spricht es von, wenn Jesus wiederkommt, wenn der König regiert. Die Dinge auf diesem Planeten werden sich grundlegend ändern. Und Jesaja 9 heißt es, Vers 9, man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums. Jetzt kommt ein Denn. Und immer wenn du ein Denn findest, dann frag, warum denn? Jetzt kommt die Begründung, warum das Böse aufhören wird. Warum wird das Böse eines Tages aufhören? Denn die Erde wird erfüllt mit der Erkenntnis des Herrn, wie Wasser den Meeresgrund bedeckt. Jesaja 9, Vers 9. Also das Böse hört nicht auf, indem alle irgendwie mehr die Zähne zusammenreißen und sich anstrengen, nicht zu sündigen. Das Böse hört auf, weil wir ihn sehen, wie er ist. Und ihn zu sehen hat eine enorme Wirkung auf unser Herzen. Es ist nicht ein Sehen und wir bleiben so, wie wir sind. Wir sehen und wir werden verändert. Wir schauen die Herrlichkeit an und werden so durch das Sehen verwandelt in dasselbe Bild, wie es durch den Geist geschieht. Ja. Sehen verwandelt. Wir sehen den Heiligen und werden heilig. Wir sehen den Brennenden und wir werden brennend. Wir sehen den, der voller Grimm ist über die Werke der Finsternis und dieser Grimm wächst in uns. Wir sehen und wir werden. Das ist der Weg.
Jesaja 11,
Vers 9. Oh, sorry. Ja, richtig. Gleich ändern im Konzept. Jawohl, danke schön. Jesaja 11, Vers 9. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums. Denn die Erde wird erfüllt mit Erkenntnis des Herrn. Und zuallererst muss die Gemeinde erfüllt werden mit Erkenntnis des Herrn. Da beginnt es. Die Gemeinde muss erfüllt werden mit Erkenntnis des Herrn. Und bitte soll niemand sagen, ich habe schon erkannt, dein Name ist Jesus, fertig. Das ist der Anfang des Erkennens. Erkennen heißt, wir sehen ihn in seiner Schönheit. Deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Jesaja 33. Wir sitzen, wir sehen ihn, wir fangen an, ihn immer klarer zu sehen. Darum geht es. Und dasselbe siehst du auch, wie David seinen Sohn Salomo den Weg gewiesen hat. Wie kommt Willigkeit zustande? 1. Chronik 28, Vers 9. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm von ganzem Herzen mit williger Seele. Gott zu erkennen, schafft in uns Willigkeit. ihn zu sehen, wie er wirklich ist, schafft in uns ein Verlangen. Er ist so wunderbar, er ist so rein, so herrlich. Ich will ihn nicht beleidigen, ich will ihn nicht betrüben, ich will ihn erfreuen. Das ist das Herz Jesu und das ist das Herz der Braut. Und es wird gewirkt durch den Heiligen Geist, nicht durch menschliche Willenskraft. Wir brauchen ein Wunder und nicht nur irgendwann jetzt eins morgen früh, sondern immer und immer, immer wieder. Wir brauchen eine Serie von Wundern Gottes an unserem Herzen. Wir müssen unser Verständnis erweitern. Das Übernatürliche oder wesentliche Teile des Übernatürlichen sind nicht spektakulär. Viele Leute denken, alles was übernatürlich ist, ist spektakulär. Ja, wenn ein Toter aufersteht oder ein Lahmer aufsteht aus dem Rollstuhl, das ist spektakulär. Und es ist übernatürlich, aber es gibt viele übernatürliche Dinge, die sind absolut unscheinbar. Und das heißt nicht, dass sie unwichtig sind. Wenn Gott scheint und sein Licht scheint in der Dunkelheit unseres Herzens, das ist übernatürlich. Das ist ein Wunder. Und das ist eine unschätzbare Gnade. Und das ist, was wir brauchen. Und danach wollen wir uns ausstrecken. Und wenn wir ihn erkennen, wird Willigkeit in uns entstehen. Willigkeit, ihm wirklich zu dienen, ihn zu erfreuen. Ein neues Herz, das ist die Verheißung, das ist das Zentrum der Erlösung. Bei der Erlösung geht es nicht darum, uns vor der Hölle zu bewahren, bei der Erlösung geht es darum, uns ein neues Herz zu geben, das ihn lieben kann, das ihn lieben will, das ihm dienen will, das ihm gefallen will. Das ist Erlösung. Und nicht mit zusammengebissen Zähnen, lieben. Wir werden nicht im Himmel sein und sagen, schade, dass ich da auf dem Prediger gehört habe und dann diesen Film doch nicht geguckt habe. Schade. Niemand wird bedauern, dass er hier zu Dingen der Welt Nein gesagt hat. Weil wir werden nichts verpassen, ihr Lieben. Wir verpassen. Manche Leute haben das Gefühl, ja, du willst ihm was wegnehmen. Ja, wenn du redest über die Gefahren des Geistes der Welt, dann haben sie das Gefühl, du willst ihm etwas wegnehmen. Es ist Bewahrung, ihr Lieben. Es ist Bewahrung. Und nicht, uns werden Schätze genommen. Unser ganzes Denken und unsere Sichtweise muss sich verändern. Der letzte Schrott von Hollywood sind keine Schätze, sondern sei froh, wenn Gott in dir wirkt und das Verlangen nach diesem Zeug dir nimmt. Und du verpasst nichts. Und was gibt es da alles für fromme Sprüche? Ja, aber wir müssen ja mit unserem Arbeitskollegen sprechen können. Und deswegen, nur aus missionarischen Gründen, müssen wir auch in all diese Filme laufen. Das ist nur ein Opfer, was wir bringen, damit wir unseren ungläubigen Arbeitskollegen erreichen können. Habe ich schon Leute gehört, die sowas erzählen. Ja. Man muss nicht aus Erfahrung die Sünde kennen, um Menschen mit Gott in Berührung zu bringen. Jesus konnte mit Dürren Umgang haben, aber er kannte keine Unzucht. Jesus konnte mit Säufern Umgang haben, aber er kannte nicht betrunken sein. Jesus konnte mit Dieben Umgang haben und sie lieben. Aber er hat niemals in Diebstahl reingewählt. So, das ist eine Idee aus der Welt. Ja, wenn wir uns nicht auskennen in diesen Dingen, worin unsere Nachbarn leben, dann wie sollen wir eine Brücke finden, wie sollen wir erreichen? Die Brücke ist, du bist das, was sie gerne sein wollten. Das ist die Brücke. Sie erkennen, du hast etwas, wonach sie sich immer gesehnt haben. Du hast eine Ehe, wovon sie immer geträumt haben. Das ist die Brücke. Wenn du einen Drogenabhängigen sagst, ja, ich kenne auch die Drogen. Dann sagt er, ja, dann sind wir beide drin. Ja, das nützt ihm nichts. Ja. Aber wenn du sagst, ich weiß, wie dieser Schrei in deinem Herzen nach Annahme, nach Geborgenheit, nach dem Vater, wie das wirklich erfüllt werden kann. Die Drogen werden dir das nie geben. Für Minuten wirst du eine Scheinbefriedigung haben. Danach ist der Schrei noch viel größer. Und du musst die Dosis immer mehr steigern. So die Brücke zu den Ungläubigen ist nicht das Verstehen der Sünde, sondern das Verstehen der Heiligkeit. Das ist die Brücke. Jesus war Freund der Sünde. Das ist eines der gewaltigsten Dinge, vor denen ich stehe und sage, wow. Er hat Menschen geliebt und gleichzeitig gehasst, was sie getan haben. In einem Herzen die Person geliebt und was sie tun und getan haben, gehasst. Es ist möglich. Manche Leute haben Angst zu beten für Hass auf die Sünde, weil sie denken, dann können sie überhaupt nicht mehr mit irgendeinem Menschen sprechen. Niemand auf Erden hat mehr Sünde gehasst als unser Herr. Und er hatte einen Zugang zu ihrem Herzen. Weil Hass auf die Sünde sehr wohl zusammengeht mit Erbarmen für den Sünder. das war in Jesus. Und das ist, was wir brauchen. Das ist der Schlüssel für Evangelisation. Nicht die Gottesdienste so zu machen, wie die Heiden gerne unsere Gottesdienste haben wollen. Das ist ein totaler Betrug der Welt. Da kommt der Teufel als unser Ratgeber und sagt, ändert doch euer Programm, damit ihr die Leute da erreichen könnt. Und statt das Wort, und statt dass wir vom Blut reden, statt dass wir einen heiligen Gott mit Leidenschaft anbeten, begeben wir uns auf ein Niveau, was sie von ihren Varietés und Kinos und Soapshows und so weiter kennen und denken, dann merken sie, wir haben etwas, was sie brauchen. Das ist doch total Spaß. Das kann nicht passieren. Diese ganze Sick-Sensitive-Schiene über die letzten 20 Jahre ist ein einziger Irrweg, ein einziger Betrug der Welt für die Gemeinde. Und ich finde es irgendwie merkwürdig, Will Krieg, ich glaube, das war im letzten Jahr, hat kapituliert und hat gesagt, wir müssen feststellen, in all diesen Bemühungen, seeker-sensitive, also den Ungläubigen irgendwie entgegenkommen, in all diesen Bemühungen ist das geistliche Wachstum unserer Gemeinde auf der Strecke geblieben. Das ist Kapitulation, es war alles ein Irrweg. Wenn das geistliche Leben auf der Strecke bleibt, für was wollen wir denn neue Leute erreichen, damit sie so werden wie wir oder was? Und irgendwie scheint mir, dass diese Botschaft, diese Kapitulation vom Willow-Krieg in Deutschland überhaupt nicht angekommen ist. Diese Welle geht immer weiter. Das ist ein Irrweg des Teufels. Die Welt will nicht sehen, dass wir so sind wie sie. Die wollen sehen, dass wir total anders sind und dabei noch glücklich sind. Das ist, was sie sehen wollen. Nichts anderes. Epheser 4. Da ist die Rede von der Einheit des Glaubens, zu der wir hingelangen sollen und hingelangen werden. Die Einheit des Glaubens. Paulus spricht doch von dem Dienst der Apostel, Propheten und all dieser Dienstgaben, die der Herr der Gemeinde gibt, damit die Gemeinde in die Fülle kommt. Ja. Die Einheit des Glaubens und die Erkenntnis des Sohnes Gottes, die volle Mannesreife, das Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Das ist das Ziel. Das ist eine andere Beschreibung für Braut. Das ist die Beschreibung der Braut. Sie wird Christus repräsentieren auf eine deutliche, erkennbare Weise. Sein Wesen widerspiegeln. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Wenn wir ihn sehen, wenn wir wachsen in der Erkenntnis des Herrn, dann werden wir die Betrugsversuche im Volke Gottes, die an vielen Stellen heute sehr populär sind und sehr blühen und sehr gefeiert sind. Wir werden diese Betrugsversuche durchschauen. Weil wenn wir das Original sehen, sehen wir, das ist ein billiger Abklatsch, das ist eine ganz schlechte Kopie. Ja? Wie der Mann an der Sparkasse. Der hat jeden Tag die echten Scheine in der Hand. Der hat es im Finger, wenn da eine Blüte dazwischen ist. Der hat es in den Fingern. Der ist so ein Profi, durch dessen Hände sind zigtausende oder hunderttausende von Scheine gegangen und der macht so, und dann prüft er und so findet er die Blüten. Wie hat er die Blüte gefunden? Weil er das Original kennt. Nicht die Blüten studieren, die Originale. Und wenn wir ihn sehen, wie er ist, wie er sich anfühlt, wie er schmeckt, wie er riecht, wie er ist, dann kommen wir in Berührung mit einem Buch, mit einer Message, mit einer Anbetungssalbung, bei einer Konferenz oder so. Und alles in uns sagt, das ist nicht er. Das ist irre. Nee, also ich möchte hier weggehen. Das ist der Heilige Geist. Hör auf ihn, egal wo du bist. Wenn du dieses Feeling hast, renn raus, renn und erleben. Wie viele Male sitzen Leute da und dann mit dem Verstand wollen sie die Warnung in ihrem Geist zum Schweigen bringen. Johannes sagt, ihr habt die Salbung in euch und sie lehrt euch alles. Wenn du Christus gesehen hast und du kommst mit etwas in Berührung, was nicht er ist, etwas in dir sagt, hey, das ist komisch.
Und dann fängt als nächstes der Verstand an.
Ja, aber die meinen doch auch Jesus. Die lieben doch auch den Herrn. Hier geht es doch auch um Gott. Die sind doch auch fromm. Ich sollte nicht immer so kritisch sein. Wenn du einen Alarm in deinem Geist hast, und das ist hier, nicht da oben. Ja? Hier, nicht da oben. Da fühlt es sich komisch an. Da bist du unruhig. Da verlierst du deinen Frieden. Da fühlst du dich eklig. Renn um dein Leben. Egal wie populär dieser Anbetungsmusiker ist, egal wie populär der Sprecher ist oder die Bewegung ist, der die Konferenz macht, renn um dein Leben. Das ist mein Rat. Der Heilige Geist in dir warnt dich und lerne ihn kennen, lerne ihm zu vertrauen. Lerne auf das einzugehen. Ja? Und das hat, ist oft in solchem Widerspruch zu deinem Verstand. Und wir sind geneigt, auf den Verstand zu hören, aber das Wort gesagt, verlass dich auf den Herrn in allen Wegen und nicht auf deinen Verstand. Und je mehr du darauf eingehst, auf diese innere Warnung, umso klarer wird es werden. Und je mehr du dir angewöhnst, mit deinen Argumenten im Verstand diese innere Warnung zu übertönen und zu ersticken, umso geringer wird deine Unterscheidung werden. Und das ist manchmal dramatisch. Und das bringt dich in Gegensatz mit deinen christlichen Freunden, mit deiner Familie. Das bringt dich in Konflikte. Das musste ich als ganz junger Gläubiger lernen. Ich war wenige Monate gläubig. Und wir waren dort in einem Haus in der Altstadt und haben dort immer mittags einen Tisch gemacht, gekocht für ganz viele Leute und rausgegangen und Leute von der Straße geholt. Und mit denen gegessen und ihnen das Evangelium gebracht. Und eines Tages kam ein Mann und erzählte fantastische Geschichten. Und er war unser Bruder und alle haben gejubelt. Oh, wir haben einen Bruder gefunden auf der Straße. Und komm, wir haben Gemeinschaft. Und dann hat er erzählt von Wundern und von Dingen, die er mit Gott erlebt hat. Und da war so eine Faszination und alle lauschten, alle hingen an seinen Lippen. Und auf einmal in mir spricht eine Stimme und sagt, er lügt. Ich dachte, oh Herr, Hilfe, oh Herr, vergib mir. Ich bin jetzt kritisch und ich verurteile meinen Bruder. Oh Gott, nimm das von mir, ich will das nicht haben. Und es wurde immer stärker und ich kriegte das nicht weg. Da war es einfach da, ganz klar, ganz deutlich, ganz stark, er lügt. Und ich kam in solche Schwitzen. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Wie kriegt man dieses Ding los? Hilfe, jetzt habe ich einen kritischen Geist. Ja. Und ich zupfte einen Bruder am Ärmel und sagte, kannst du bitte mal rauskommen? Und wir gingen raus und ich sagte, du, ich habe ein totales Problem. Ich bin jetzt so misstrauisch, so kritisch, so negativ und das ist ja furchtbar. Weißt du, was in mir ist? In mir ist etwas, das sagt, dieser Mann lügt. Das stimmt alles gar nicht, was er erzählt. Das hat er sich alles ausgedacht und wir fallen alle auf den Rhein. Ich sage, komm, bete mit mir, dass ich da frei werde. Und dieser Bruder sagt, weißt du was? Es ist der Heilige Geist. Ich sage, Hilfe. Ich sage, ja, was mache ich jetzt? Ganz einfach, du gehst rein und du sagst allen, er lügt. Ich sage, Bruder, könntest du das für mich übernehmen? Er sagt, du hast die Offenbarung, du musst es tun. Ich war wenige Monate Christ, ich wusste nichts von Geisterbescheidung, von überhaupt nichts. Ich hatte keine Ahnung. Ja. Und dann hat er mich gesegnet für meine Mission. Und dann ging ich rein und alle hingen an den Lippen. Und freuten sich und waren begeistert über die Wunder, die unser Bruder alle erlebt hat und was für einen mächtigen Dienst er hat und so weiter und so weiter. Und ich saß da und mir war Angst und Bange. Und irgendwann habe ich gesagt, da musst du jetzt durch. Ich sage, ich möchte mal etwas sagen. Und die zauten alle auf mich und sagten, dieser Mann lügt, er ist ein Lügner. Der Mann sprang auf, wurde total böse, fing an zu schimpfen, fing an zu fluchen und er rannte den Namen Jesu fluchend aus dem Haus. Er rannte aus dem Haus. Und immer wieder habe ich Situationen erlebt, wo Gott sagt, du musst zu dem stehen, was ich dir sage, egal was die Menschen sagen. Egal was die Menschen sagen. Und du hast das auch in irgendeiner Weise. Gerade neulich sprach ich mit jemandem. Ihr wurde wärmstens empfohlen in die Hütte. Sie liest dieses Ding und nach ein paar Seiten, ich kann das nicht lesen. Also etwas in mir sagt, ich will damit nichts zu tun haben. Das ist wie unter einer Jaucherdusche stehen. Ja? Statt dass da klares Wasser rauskommt, kommt da eine Giftbrühe, eine Jaucher. Und sie sagt, ich kann das nicht lesen. Es ist der Heilige Geist. Hör auf den Heiligen Geist. Die Salbung in dir wird dich alles lehren. Das ist, was versprochen ist. Aber wir gehen auf den Verstand und wir sagen, so viele Christen können nicht irren, Millionen von Christen können ja nicht verkehrt sein. Und wieso ausgerechnet ich sehe es und die anderen sehen es nicht? Das ist ja der Stolz pur. Ja? Ich behaupte, ich sehe und die anderen nicht. Ihr Lieben, wir müssen in eine solche Vertrautheit mit Gott kommen, dass wir sagen, ich weiß, dass ich weiß. Das war die Kraft der Reformation. Da ging im Geist eine Tür auf und die Ketten des Papsttums wurden gesprengt, weil ein Mann eine Offenbarung hatte, der Gerechte wird aus Glauben leben, nicht durch Werke und durch Opfergaben und durch Kasteiungen und diesen ganzen Quatsch. Ja, ein Mann hat eine Offenbarung und er weiß, es ist vom Himmel und er sagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders. So war mir Gott helfe. Wenn er mich umbringt, bringt er mich um, aber das ist die Wahrheit. Und wenn wir raus wollen aus dem Betrug, der überall um uns herum stattfindet, falsche Liebe, falsche Einheit, falscher Glaube, falsche Gemeinde, wo du nur schauen kannst. Wenn wir aus diesem Betrug raus wollen, es gibt nur einen einzigen Weg. Lerne Gott kennen. Lerne auf den Geist Gottes in dir zu achten. Werde vertraut mit, wie fühlt sich Gott an, wie riecht Gott, wie ist Gott. Und wenn du dann erlebst, etwas in dir sagt, du, das passt hier nicht, das stimmt nicht, das ist nicht sauber, das ist nicht in Ordnung, reagiere darauf. Nimm das ernst. Nimm es ernst. Und je mehr du darauf reagierst, umso klarer wird es werden. Und das, was wir brauchen für die kommende Zeit. Betrug im Volke Gottes wird immer mehr zunehmen. Das ist, was die Bibel sagt. Und wir werden dem nicht entrinnen, nur weil irgendwo eine Website ist, wo drauf steht, welche Dienste gut sind und welche Dienste verkehrt sind. Und welche christliche Musik gut ist und welche christliche Musik christlich ist, aber ohne Christus. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen vom Geist gelehrt werden. Wir müssen selber Berührung haben mit seiner Heiligkeit. Und wenn wir wissen, wie sich die anfühlt, dann wissen wir, dass was wir da gerade spüren, ist nicht die Heiligkeit Christi. Und wir werden uns dafür nicht öffnen. Was sagt Paulus? Von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen. Falsche Lehren sind Befleckungen des Geistes. Und von diesen Dingen müssen wir uns reinigen. Sonst trüben wir unsere Optik. Wir kriegen Sand in die Augen und können nicht mehr klar sehen. So, das ist, was uns an Segen gegeben wird, wenn wir mündig werden, wenn wir Gott wirklich kennenlernen, wenn die Erkenntnis des Sohnes Gottes zunimmt. Einen letzten Punkt will ich noch geben und dann sollen wir erstmal in die Pause gehen. Etwas, was geschieht in uns durch die Erkenntnis Gottes, ist eine tiefe Liebe, die zu außergewöhnlichen Opfern bereit ist. Eine tiefe Liebe, die zu außergewöhnlichen Opfern bereit ist. Wir werden nicht opferwillig, indem wir sagen, ich muss mehr Opfer bringen. Das funktioniert nicht. Aber wenn wir ihn sehen, wird unser Herz jubeln, unser Herz wird sich an ihm freuen, unsere Fähigkeit, Gott zu genießen, wird zunehmen. Und je mehr unsere Fähigkeit, Gott zu genießen, zunimmt, umso stärker wird die Gegenwart Gottes auch in der Versammlung werden. Der Schlüssel ist unser Herz. Wenn zu viele kalte, stumpfe, gleichgültige Herzen da sind, kommt der Heilige Geist nicht durch. Aber wenn wir alle auf dieser Reise sind, mehr zu brennen, mehr ihn zu sehen, mehr über ihn zu staunen, mehr uns an ihm zu erfreuen, hat der Heilige Geist immer mehr Raum unter uns. Das ist der Schlüssel. So die Salbung kommt nicht durch das Mischpult zustande. Das ist ein besonders begabter Techniker, und der weiß, welche Knöpfe und welchen Hall man dann noch zumischen muss. Und dann kommt so eine heilige Atmosphäre oder sowas. Heilige Atmosphäre kommt, wenn der Heilige Geist sich ausbreitet. Und der Heilige Geist breitet sich aus, wenn unsere Herzen immer mehr ihm entgegengehen. Halleluja. Tiefe Liebe, die zu außergewöhnlichen Opfern bereit ist. 1. Mose 29, Vers 20. Das ist diese interessante Geschichte, wo Jakob gearbeitet hat für Rahel. Kannst du dich erinnern? Ja? Er wollte die Rahel haben und der Onkel hat gesagt, kein Problem, du musst einfach 7 Jahre arbeiten, dann kriegst du sie. Wir wollen heute nicht 2 Wochen warten, bis sie endlich das Jawort gibt. Ja? Und der Kerl, der musste 7 Jahre arbeiten. Ja? Und dann gibt es ja was Interessantes dort zu berichten. So diente Jakob für Rahel 7 Jahre. Und sie, die sieben Jahre, waren in seinen Augen wie wenige Tage. Also mit anderen Worten, sein Zeitgefühl war ziemlich durcheinander geraten. Sein Kumpel sagt, Mann, jetzt schuftest du schon 5 Jahre für die Rahel. Wie hältst du das durch? Sag, was? 5 Jahre? Was ist denn das ein paar Tage? Der Mann war irgendwie nicht mehr im Normalen drin. Der war irgendwie in eine andere Sphäre verrückt. Ja, Jakob war verrückt. In eine andere Dimension. Was für jeden anderen 7 Jahre war, waren für ihn nur ein paar Tage. Das ist verrückt. Und warum war das so? Warum war sein Zeitgefühl durcheinander gekommen? Die Schrift sagt es. In seinen Augen wie einige wenige Tage, weil er sie liebte. Er liebte sie und deswegen konnte er dieses Opfer bringen. Die Liebe war stärker als die Bequemlichkeit, die sagt, ey, das lohnt sich nicht. Das ist, was die Gemeinde, was die Braut am Ende der Tage haben wird. Sie wird Jesus mehr lieben als ihr eigenes Leben. Mehr lieben als die Freiheit, mehr lieben als die Bequemlichkeit, mehr lieben als ein gutes Leben. Das ist, was die Braut ist. Sie hat Satan bewundert durch das Lammes Blut, das Wort des Zeugnisses und ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Es ist lieber, gehe ich in den Tod, als dass ich ihn verleugne. Das war die Gesinnung Jesu und das wird die Gesinnung der Braut sein. Jesus war bereit, lieber zu sterben, als zu leugnen, dass Gott sein Vater ist. Dafür ist Jesus gestorben, weil er Gott die Treue gehalten hat. Er hat Gott mehr geliebt als sein eigenes Leben. Und diese Gesinnung wird der Heilige Geist in der Gemeinde am Ende der Tage wirken. Und sagt nicht, oh, das Ende der Tage, das ist irgendwann in ein paar Jahrhunderten. Jetzt ist die Zeit der Vorbereitung. Und es wird viel, viel schneller kommen, als viele von uns denken werden. Jetzt ist die Zeit. Keiner weiß, wie lange es sein wird. Aber der Heilige Geist sagt, jetzt müssen wir in dieses Trainingsprogramm. Und das Klassenziel heißt, Gott mehr zu lieben als unser eigenes Leben. Das ist das Klassenziel. Und dafür müssen wir üben, jeden Tag. Und wenn es noch 20 Jahre sind, dann sind es 20 Jahre, aber dann brauchen wir auch diese 20 Jahre. Dann können wir nicht warten, dann warten wir noch 19 Jahre ab und in einem Jahr wollen wir das Pensum von 20 Jahren schaffen. Wenn der Heilige Geist sagt, jetzt ist die Zeit der Vorbereitung, dann ist jetzt die Zeit der Vorbereitung. Die ist jetzt. Und da gehen wir ran. Und wir wollen eine Willigkeit, ein Brennen haben. Wir wollen eine Liebe haben zu Jesus, die alles übersteigt. Schaut euch Paulus an, das ist meine letzte Schriftstelle, und dann gehen wir wirklich in die Pause. Paulus, Philipper 3, Vers 8, ja wirklich, ich achte alles. Ja, und davor hat er beschrieben, das ist all das, was, worum andere ihn beneiden würden. Ja, sein sozialer Status und sein Ansehen und sein Hintergrund, seine Bildung und all diese Dinge. Ich achte alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte. Also vielleicht irgendwie so ein mittelmäßiger Theologe schaut auf zu dem großen Saulus von Tarsus und sagt, Mann, was musst du glücklich sein, dass du so ein Stern unter den Theologen Himmel bist. Und Saulus findet Jesus Und der Kollege weiß noch nichts davon und sagt, weißt du was, meinen Doktortitel habe ich in eine Tonne gekloppt. Was hast du gemacht? Du hast freiwillig verzichtet auf deinen Status, auf deinen Rang, auf deinen Namen, auf dein Ansehen. Du verachtest es jetzt, bist du nicht mehr normal? Sagt Paulus, dachte ich bin normal geworden. Ich habe etwas gesehen, was so viel größer ist als dieser Quatsch. Und ich bin froh, dass ich das Zeug los bin. Das kann der Kollege nicht verstehen. Ich wünschte, ich hätte, was du hast. Und du schmeißt es in die Tonne. Weil er das Wahre gefunden hat, deswegen braucht er keine Krücken mehr. Sozialer Status, Ansehen, dein guter Ruf bei Menschen, das sind alles Dinge, die hindern dich, Christus nachzufolgen. Und wenn du sagst, Herr, ich gehöre dir und ich will dir nachfolgen, Gott wird wundersame Wege führen, wo du vor den Augen der Brüder und Schwestern unmöglich gemacht wirst, wo du deinen guten Ruf verlierst, das verspreche ich dir. Das muss sein, weil dein guter Ruf hindert dich, Christus nachzufolgen. Wenn du denkst, du kannst Jesus unbeschadet nachfolgen und alle werden dir zujubeln, alle werden sagen, was für ein wunderbarer Mensch du bist. Du kennst nicht die Bibel. Alle, die Christus Jesus nachfolgen wollen, müssen, oder die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung bleiben. Du wirst verachtet werden von denen, die den Herrn nicht kennen. Du wirst geschmäht werden. Der Name wird in den Schmutz gezogen. Und es wird so sein. Ich verspreche es dir. Und wenn du da erstmal durch bist, wie der Berliner sagt, ist der Ruf erstmal ruiniert. Lebt sich's herrlich ungeniert. Wenn dein Ruf im Eimer bist, musst du nicht mehr ihn pflegen und polieren. Und du gewinnst viel Energie und viel, viel Zeit. Halleluja. Halleluja. Herr, wir danken dir, dass du die Perle bist. Du bist der kostbare Schatzmacher, für den es sich lohnt, alles andere dran zu geben. Du bist unser Schatz. Du bist unser Leben, wir gehören dir. Und wir danken dir, dass du uns siehst, dass du uns in die Fußstapfen des Paulus hineinführst, in ein Leben, wo wir dich haben wollen, mehr als alles andere, wo nichts uns wichtiger ist, als dir zu gefallen, dir nahe zu sein, dich zu erkennen, uns über dich zu freuen, an deiner Herrlichkeit zu laben. Und ich danke dir für dein Werk in dieser Gemeinde. Ich danke dir für diese Berufung, die du auf diese Gemeinde gelegt hast, einen neuen Weg einzuschlagen, nicht den uralten Weg der Tradition, sondern den neuen Weg der Klarheit, der Demut und der Wahrhaftigkeit und ein Beispiel zu sein für die, die auf der Suche sind nach dir. Und Herr, hilf uns, dass wir von nichts abgelenkt werden, sondern dass wir dem Heiligen Geist folgen, auf dem Weg, dem Lamme nach. Wir ehren dich, unser Gott, unser Erlöser, unser Schatz, unsere Perle, unser Alles. Wir geben dir unser Herz, schenke uns Herzen, die fasziniert sind von dir, die dich sehen können. Reinige unser Herzen, dass wir dich sehen können, um selig zu sein. Wir ehren dich. Halleluja. Amen. 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 Amen.